Der Predigtext zum ersten Advent stammt aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 9, 1 bis 6. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet, und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel, deren dröhnenden Marschtritt sie noch im Ohr haben, und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden: umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnungen Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und wird es tun. Dieser Text ist bei Christen sehr bekannt. Meistens wird darüber zu Weihnachten gepredigt. Eigentlich aber ist es eher ein Adventstext, der Weihnachten erst ankündigt. Er steht beim Propheten Jesaja, der in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Jesu Geburt in Israel auftrat. Hier beschreibt er die politischen Verhältnisse seiner Zeit und schaut voraus auf die Geburt eines Friedenskönigs. Und den haben dann Christen in der Person von Jesus Christus gesehen und diesen alten Text als Prophetie Jesajas interpretiert. Dieser Text will Hoffnung machen. Einem Volk, das in einer sehr dunklen Zeit lebt, voller Nöte und in einer Situation höchster Bedrängnis und Unterdrückung. Das müssen wir bedenken, wenn wir heute diesen Text betrachten wollen. Es ist wie gesagt ein Adventstext, der vorausschaut und den Retter und Messias ankündigt. Ebenso wie die Wartezeit, die wir als Advent 4 Wochen lang vor Weihnachten bezeichnen. Licht im Dunkel, Hoffnung in größter Not, eine Vision von Frieden und Gerechtigkeit mitten in einer Welt voller Unrecht und Gewalt. Das ist das große Thema des Predigttextes. Da leuchtet der große Wunsch und die Sehnsucht der Menschen auf, die sich nicht zufrieden geben wollen mit dem Leid, der Angst und mit der Bedrohung, die nicht bereit sind, in Depression und Resignation zu verfallen, sondern auf Gottes rettende Nähe hoffen. Ich will uns den Text aus 3 unterschiedlichen Blickwinkeln nahebringen. Zunächst wollen wir uns einmal die Art dieses Textes genauer anschauen, dann den historischen Hintergrund betrachten, vor dem Jesaja diesen Text schreibt, und schließlich die Prophetie, die Vorhersage von Weihnachten angucken. Erstens also ein Danklied in größter Not. Zunächst ist Jesaja 9, Vers 1 bis 6 ein Danklied, ein Lobpreissong, den Jesaja für sein Volk komponiert, das dieses Lied in einer höchst dunklen Phase seiner Geschichte immer und immer wieder singen soll. Denn schon in seiner Zeit befindet sich das Volk in einem Krieg mit den Nachbarvölkern. Und nicht lange nach dem Wirken Jesajas gerät das Volk Israel in die Gefangenschaft und Deportation der Assyrer und dann in die Hände der Babylonier. Es kommt in naher Zeit eine lange Finsternis. Erst am Ende der Exilszeit, 538 vor Christus, bricht sich neue Hoffnung Bahn. Aber vorher gibt es zunächst eine Zeit des Leidens, der Entbehrung, der Gefangenschaft. Wir können uns das etwa vorstellen wie den 30-jährigen Krieg von 1618 bis 1648 in Mitteleuropa. der auch so lange Zeit unglaubliches Leid über die damalige Bevölkerung gebracht hat. Manche Leute haben seit ihrer Geburt da nur Krieg erlebt und mussten um ihr Überleben kämpfen, mit kriegerischer Gewalt, Seuchen und Hunger. So ähnlich mag das den Israeliten damals im Exil gegangen sein. Eine sehr, sehr dunkle und bedrückende Zeit. Wir können uns das heute gar nicht so richtig vorstellen, in einem Europa, in dem seit 75 Jahren Frieden herrscht und wir damit die längste Friedensperiode aller Zeiten auf unserem Kontinent haben und miterleben dürfen. Das war in vorigen Zeiten anders und viel, viel schlimmer. So gibt Gott dem Propheten Jesaja hier durch diesen Text eine Botschaft ein, die Mut machen soll, sozusagen eine Durchhalteparole. Sie sollen nicht aufgeben, nicht resignieren, nicht verzweifeln, sondern an der Hoffnung auf bessere Zeiten festhalten. Manchmal helfen da Danklieder oder Lobpreissongs, die man immer wieder vor sich hinträllert oder in kleinen Gruppen miteinander singt. Wenn man keine eigenen Worte findet oder immer wieder geneigt ist zu klagen oder zu jammern, da helfen dann auswendig gelernte Lieder, die man anstimmt und die Mut machen. Jesaja komponiert ein Danklied, das Hoffnung ausdrückt für sein gemartertes Volk. Irgendwann wird die Nacht vorbei sein, ein neuer Tag anbrechen und das Volk aus der Unterdrückung erlöst werden. Die Gefängnisse werden sich öffnen, die Menschen nicht mehr von fremden Soldaten geknechtet und terrorisiert werden, die Felder nicht mehr verbrannt, die Schlägertrupps nicht mehr im Anmarsch sein. Dann werden die Besatzer weg sein, es wird ein großer Tag der Befreiung und des Jubels sein. Laut, enthusiastisch, begeistert wird das Volk feiern. So macht Gott seinem Volk und all denen, die unter dem Leid anderer Menschen gequält werden, Hoffnung. So haben Sklaven oft Gospels auf den Feldern gesungen, um sich Mut zu machen, als es ihnen dreckig ging. Noch aber ist das Volk Gottes hier auf dem Marsch durch die große Finsternis. Noch wandern sie durch das dunkle Tal. Doch schon leuchtet das Licht über ihnen. Der Weg durch das Dunkel und durch die Not bekommt durch das Licht eine Richtung und ein Ziel. Deshalb war das Licht zum Beispiel auch das erste Schöpfungswerk Gottes. Da rief er das Licht aus dem Chaos, aus der Finsternis und hat dem Menschen dadurch das Leben gebracht und die Schönheit seiner Schöpfung gezeigt. Stellt euch bloß vor, es gäbe nur Nacht und Dunkelheit. Das wäre doch furchtbar. Ein Forscher einer Arktis-Expedition, der im Winter dort oben in ständiger Dunkelheit war, sagte: Ich musste ständig auch etwas Licht anmachen, sonst wäre ich verrückt geworden. Nun hatten die dort in der zentralen Arktis noch Strom und konnten so Leuchtstrahler und Lampen einschalten. Aber wie wäre das wohl, wenn es überhaupt keinen Strom gäbe? Der Mensch würde wohl verzweifeln und dann jämmerlich in kurzer Zeit sterben. Auch unsere Seele braucht Licht, um nicht zu verzagen, sonst versinken wir in Depressionen. Deshalb sollte man depressiven Menschen empfehlen, Lichter in der Wohnung anzuzünden, also Lampen oder Kerzen, oder einen Spaziergang in der Sonne zu machen. Licht bedeutet Leben, gibt Hoffnung und Zuversicht. Genauso weist nun dieser Text hin auf Gottes Friedensreich, in dem Krieg und Tod ihre Herrschaft verloren haben, in dem der umfassende Frieden, der Schalom Gottes, da ist. Als Jesus dann die 700 Jahre später gekommen ist, haben Menschen in ihm den Friedefürsten gesehen. Und ein paar haben in seiner Person die Erfüllung dieser uralten Prophetie des Jesaja geglaubt. Mit Jesus ist das Reich Gottes, das Friedensreich, die Rettung der Menschheit angebrochen. Und viele Menschen, die ihm gefolgt sind, haben das seitdem erlebt. Wie durch Jesus neues Leben, Hoffnung und Freude kam, eine Kraft, die auch schwerste Nöte erträglich machte. So ist es manchmal möglich, dass Liederdichter Danklieder komponiert haben, obwohl sie im Gefängnis lagen oder kurz vor der Hinrichtung standen. So hat etwa Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis in dem wunderschönen Lied »Von guten Mächten wunderbar geborgen« diese Strophe gedichtet. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen, wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Solche Lieder hat die christliche Gemeinde in Notzeiten immer wieder gesungen. Mit Liedern und Gebeten, mit Musik und Erzählungen haben sie sich gegenseitig Mut gemacht. Deshalb feiern wir auch Gottesdienste heute. Wir erinnern uns gerade in der Advents- und Weihnachtszeit an diese alten Erzählungen der Vergangenheit, an die Visionen des Propheten Jesaja, an die Geschichten der heiligen Nacht. Und wir sehen, wie dort das Licht in die Dunkelheit hineinbricht und uns heute in der Gegenwart stärkt und Kraft gibt. Zweitens, der historische Hintergrund zur Zeit Jesajas. Damit komme ich zu der historischen Perspektive dieses Textes. Jesaja beschreibt den Thronantritt eines neuen Königs, einen fundamentalen Machtwechsel. Wir erleben so etwas auch ständig in unserer Gegenwart, wo regierende Machthaber plötzlich gestürzt und durch neue abgelöst werden. Allein im Römischen Reich der Antike gab es im ersten Jahrhundert nach Christus 13 Kaiser, die sich abgelöst haben. Sie haben nur wenige Jahre regiert und sind dann meistens durch Mord und Intrigen irgendwelcher Aufrührer und Verschwörer umgebracht worden. Und wie viele Despoten, autoritäre Präsidenten und korrupte Herrscher sind während meiner Lebenszeit in dieser Welt schon gestürzt worden? Ich weiß noch, wie ich einmal auf der Autobahn in Frankfurt am Main unterwegs war und gebannt im Autoradio die Machtübernahme eines nordafrikanischen Landes, vielleicht war es damals Tunesien, Libyen oder Ägypten, verfolgt habe. Ich kann mich auch lebhaft an Fernsehbilder erinnern, wo man meterhohe Statuen von Diktatoren vom Sockel stürzte und der Untergang ihres Regimes dadurch besiegelt wurde. Etwa 1989 die Statue des Diktators Nicolae Ceausescu im Rahmen der rumänischen Revolution. Oder die von Saddam Hussein, der 2003 im Irakkrieg mit dem Fall Bagdads unterging. Momentan demonstrieren tausende Menschen Woche für Woche in Belarus gegen den dortigen Machthaber Alexander Lukaschenko. Ob sie ihn irgendwann auch so stürzen werden? Als Jesaja seine Vision vom Friedensreich verkündigt, ist Israel in zwei Reiche geteilt, in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Im Norden regiert Pekach, ursprünglich ein Militäroffizier, ein ziemlich brutaler Herrscher. Im Süden König Ahas, ein gottloser König, der sich dem Götzendienst hingegeben hat. Politisch gibt es in dieser Zeit einen größeren Konflikt mit Assyrien und der syrisch-ephraimitische Krieg entflammt und dauert von 735 bis 732 vor Christus. Das muss die Zeit gewesen sein, die das Volk Israel hier als besonders harte und dunkle Zeit erlebt. Nun, in den Jahren danach kommt es zum Sieg der Assyrer über das Nordreich und die Deportation der dortigen Volksteile. Im Süden gibt es dann um 586 vor Christus die Eroberung Jerusalems und die Umsiedlung der Bevölkerung ins babylonische Exil. Das dauert dann 40 Jahre lang, bis der persische König Kyros die Juden wieder in ihre Heimat entlässt. Kyros wird dann im Judentum natürlich wie ein Held, vielleicht auch wie der Messias, gefeiert, als der Befreier, der das Volk Israel wieder nach Hause gehen lässt. Natürlich wissen wir, dass Kyros so ein uneigennütziger Herrscher nicht gewesen ist. Er hat zahlreiche Feldzüge unternommen, um das persische Großreich bis nach Indien auszudehnen. Er soll dann auch in einem dieser Kriege als Feldherr gestorben sein. Trotzdem wird er in der Geschichte auch als Erlöser der Israeliten aus dem babylonischen Exil verehrt. Nun, wir halten hier fest. Die politischen Verhältnisse zur Zeit Jesajas und danach waren alles andere als stabil. Es gab kriegerische Auseinandersetzungen mit Nachbarvölkern, Überfälle räuberischer Banden, Gefangennahmen und Umsiedlungen der jüdischen Bevölkerung, Vernichtungen von Dörfern und Ernten. Alles das, was wir eigentlich aus jedem Krieg bis heute kennen und einige von uns erlebt haben. Gab es so etwas nicht auch in den zwei Weltkriegen des 20. Jahrhunderts? Haben das nicht auch Deutsche in Ostpreußen oder im Sudetenland ebenso erlitten, genauso wie andere Menschen in Russland, in Polen oder in der Tschechoslowakei? Die Nachkriegsgenerationen können sich nach 75 Jahren Frieden in Europa gar nicht vorstellen, was Tod und Vertreibung der Eltern und Großeltern damals bedeutet haben. Ja, auch das waren dunkle Zeiten. Zum Glück leben wir heute in einem Rechtsstaat und müssen solche dramatischen Zeiten nicht mehr befürchten. Wir kriegen die Protestbewegungen in der arabischen Welt, in Hongkong oder in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion nur durch die Fernsehbilder mit. Wir sehen die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit, aber auch ihren unbedingten Willen und ihre Entschlossenheit, die untragbaren Zustände zu verändern. Das sind uns alle Leute, die sich für Freiheit und Frieden einsetzen, ein großes Vorbild, die sich von dem Wunsch nach einer besseren Welt antreiben lassen, die bereit sind, Opfer und Verzicht auf sich zu nehmen, um ihre Träume zu verwirklichen. Bei ihnen sehen wir die Kraft der Vision, die ihnen die Angst nimmt, sich für etwas Neues und etwas Besseres einzusetzen. Drittens, eine Prophetie auf den Friedenskönig. Nun komme ich zur prophetischen Dimension des Textes, auf die Vorhersage des Friedenskönigs, des Messias und seines Reiches. Es geht da nicht nur um unsere Erwartung, dass es mit unserem Leben besser werden möge, sondern um die Sehnsucht von uns allen nach Heil und Trost in umfassendem Sinne. Um den Shalom, den Frieden und die Harmonie auf unserer ganzen geschundenen Erde. Diese Einheit und Freundschaft aller Menschen, dieser Einklang mit der Natur ist heute sicher noch nicht erreicht. Ich glaube, das brauche ich gar nicht näher zu erklären und auszuführen. Das ist noch etwas, wovon wir träumen, uns ausmalen und von der Zukunft erhoffen. Hier wird uns dieser Traum vom Propheten Jesaja beschrieben, von dem Friedensbringer, der Recht und Gerechtigkeit für alle Ewigkeit bringen wird, von einem klugen, fürsorglichen König, der weise und stark sein Volk regieren wird. Wenn der geboren werden würde, dann werde das ein Tag der Freude, des Glücks und des Friedens auf der ganzen Erde sein. So haben ja auch die Engel in der Weihnachtsnacht den neugeborenen Jesus in Bethlehem angekündigt. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Schauen wir uns aber noch einmal die Szenerie der heiligen Nacht näher an. Das Kind in der Krippe erinnert in keiner Weise an die Geburt eines Thronfolgers. Da ist kein königlicher Hofstaat weit und breit. Von einem Herrscher, Fürst und Held ist da nirgendwo die Rede. Eher von einem Baby, das in einem ärmlichen Stall geboren wird und in einer Futterkrippe liegt. Aber etwas ist ja doch merkwürdig. Einmal die Engelserscheinungen auf den Feldern und Wiesen vor Bethlehem. Nun gut, könnte man sagen, das haben sich die Hirten damals so sehr gewünscht, dass jedes Licht, vielleicht irgendeinen Kometen am Himmel, für einen Engel gehalten haben. Aber da sind ja da auch noch die Sterndeuter aus dem Orient, die hinter einem leuchtenden Stern herlaufen bis zu dem Kind im Stall und das dort anbeten. Die glauben, dass da ein großer Herrscher, ein König, gerade geboren ist. Mutter Maria besingt ihren Sohn als gewaltigen Herrscher im Magnificat, also in einem Lobpreissong, den sie kurz vorher bei einem Besuch schmettert. Nun ja, fast für jede Mutter ist ihr erstgeborener Sohn einzigartig und etwas ganz Besonderes. Vielleicht hat Maria sich auch nur an die Worte Jesajas erinnert und dieses Liedchen vor sich hingesungen. Auch das weitere Leben dieses Jesus von Nazareth ist ja gar nicht so königlich, wie die Prophetie Jesajas es ankündigt. Ein einfacher Zimmermannssohn wandert 3 Jahre lang durchs Land. Er gewinnt ein paar Anhänger und wird dann am Schluss gefangen genommen und gekreuzigt. Das war's schon mit der ganzen Herrlichkeit. Und der soll dieser Friedefürst sein? Sind die Christen, die das glauben, denn völlig blind und realitätsfern? Ganz klar, Jesus war während seines irdischen Lebens ja schon ein besonderer Mensch. Er tat nie etwas Schlechtes, er machte Kranke gesund, er befreite Leute aus inneren Zwängen, er predigte eine gute Botschaft, er tröstete die Traurigen, stärkte die Schwachen, stand an der Seite der Armen und Diskriminierten. Also, das war ja schon etwas Großes. Trotzdem, ein umfassender Friedenskönig war er nicht. Die Machtverhältnisse blieben auch weiterhin bestehen. Die Römer beherrschten immer noch die damalige Welt, nach Jesus fast noch 450 Jahre lang. Es gab selbst in Israel immer noch Terror und Gewalt. Eine große Befreiungsaktion wie damals aus der Sklaverei in Ägypten, die gab es zur Zeit Jesu nicht. Viele seiner Anhänger haben das ja von ihm erhofft, aber ihre Erwartungen wurden enttäuscht. Ja, aber was ist nun mit diesen alten Vorhersagen Jesajas? War Jesus doch nicht der Richtige? Eben einer unter vielen? Nicht der Messias, den sich die Juden ersehnt haben? Ja, wahrscheinlich war das der Glaube der Juden, denn sie erkennen ja bis heute Jesus als Messias nicht an. Sie warten immer noch auf den Retter und Erlöser. Aber weshalb glauben wir Christen, dass sich diese Prophetie Jesajas in der Person von Jesus erfüllt hat? Nun, ich glaube, dass es verschiedene prophetische Ebenen gibt, dass eben ein Teil der Prophetie Jesajas durch Jesus Christus eingetroffen ist. Und zwar haargenau, wie es uns im Alten Testament überliefert worden ist. Dass eben da ein Kind geboren wird von einer Jungfrau und die werde ihn Immanuel nennen. So gibt es hunderte von Verheißungen im Alten Testament, die sich alle im Leben, im Sterben und in der Auferstehung von Jesus Christus erfüllt haben. Nun habe ich aber die Ahnung, dass die Erfüllung mancher dieser Vorhersagen noch aussteht. Dass es eben eine vollendete Weltherrschaft eines gerechten Friedenskönigs geben würde. Als Christen glauben wir, dass dieses Ereignis noch kommt und dass das Wirklichkeit wird, wenn Christus zum zweiten Mal in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Vielleicht können wir es so sagen. Mit Weihnachten beginnt eine neue Zeit. Nicht nur eine neue Zeitrechnung im Kalender, sondern etwas wirklich Neues mit diesem Jesus. Da kommt durch Jesus Freude in unser Leben. Nicht nur ein winziger Moment Fröhlichkeit, sondern dauerhafte Freude, eine Grundstimmung, die uns auch in dunklen Stunden erfüllt. Da kommen wir zur Ruhe und werden innerlich zufrieden, auch wenn es manches zum Jammern gibt und nicht alles so perfekt und vollkommen ist. Da erleben wir Trost und Geborgenheit, wo uns Angst überwältigen will und wir etwas Bedrohliches und Grausiges erleben. Da erfahren wir Rettung, wo wir uns verloren fühlen, am Ende sind und keine Hoffnung mehr haben. Das alles können wir schon jetzt haben, durch diesen Jesus Christus. Deshalb ist Weihnachten eine Hoffnungsgeschichte, die damals von Jesaja schon angekündigt worden ist. Amen.